Das sind die ganz konkreten, jetzt akuten sicherheitspolitischen Themen, die unsere Situation in Europa, unsere wirklich desolate Sicherheitslage, verbinden mit dem Weltraum und was im Weltraum so los ist.
Das helle Feuer der Raketen sorgt für ganz schön tiefe Schatten.
Treecorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Guten Morgen, Philipp.
Moin, Joshua, und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur nächsten Episode vom Treecorder. Heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast in unserer Runde, den Privatdozenten Dr. Frank Sauer, oder ich zitiere von der Website seines Podcasts sicherheitshalber, aka Dr. Doom. Also auch kein Vertreter der Utopie, fürchte ich, in unserem Podcast. Hallo Frank, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo, danke für die Einladung, freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, großartig. Du bist im echten Leben am Lehrstuhl für internationale Politik der Bundeswehr in München, ist das korrekt?
Nein. Ich bin der Forschungsleiter vom METIS-Institut für Strategie und Vorausschau an der Universität der Bundeswehr München. Und bin insofern so ein bisschen ein freischwebendes Radikal, weil nicht mehr so ganz wirklich in der Fakultät, sondern eben an diesem METIS-Institut, das primär sich beschäftigt mit Forschung und Beratung, also ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Und das macht mich so ein bisschen zu einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Akademiker an der Uni. Ein Teil meiner Arbeit ist eben die Strategieentwicklung im Verteidigungsministerium zu beraten. Und so dieses ganz typische Forschung und Lehre an der Uni ist jetzt seit ein paar Jahren eben nicht mehr meins.
Ah, okay. Ja, vielen Dank für das Update.
Kein Problem.
Das habe ich der Website der Uni noch anders entnommen. Daneben bist du aber auch vielleicht ja sogar unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einigen schon bekannt. Du bist ja Host eines der oder des einzigen wirklich großen deutschen Sicherheitspodcasts, sicherheitshalber. Und beschäftigt dich landein, landaus mit den großen Themen der Sicherheitspolitik. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja, genau. Wir machen das jetzt schon seit 6,5 Jahren. Im Sommer werden 7 Jahre. Und ich habe immer gesagt, wir sind der beste sicherheitspolitische Podcast in Deutschland, weil wir der einzige sind. Das stimmt aber inzwischen nicht mehr. Also es gibt natürlich inzwischen auch andere Formate und zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von Streitkräfte und Strategien vom Norddeutschen Rundfunk, die haben vor ein paar Jahren ihr eigentlich so ganz typisches Radioformat auch auf ein eher Podcast-Format umgestellt. Und jetzt sind wir sozusagen einer unter mehreren, aber ich würde sagen immer noch mit einem besonderen Merkmal versehen, weil bei uns nicht alles so ganz bierernst ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis auch beim Sicherheitspod und weswegen die Leute zuhören oder zu den Live-Veranstaltungen kommen.
Genau, und ich hatte in irgendeiner der Episoden, ich weiß nicht mehr welche, nämlich rausgehört, dass du dich als Science-Fiction-Fan zu erkennen gegeben hast. Und da dachte ich, da können wir dich doch mal anfragen, und freundlicherweise hast du ja gesagt. Zur Frage von Mond-Mars-Machtverteilung hatte ich es mal formuliert, Sicherheitspolitik in einer multiplanetaren Welt. Wenn das so in dein E-Mail-Postfach reingespült wurde, diese Thematik und so die Frage von Sicherheitspolitik und multiplanetarer Welt, an was denkst du dann als Fachmann für Sicherheitspolitik? Was sind so die ersten Begriffe oder Themen, die dir dazu dann in den Kopf kommen?
Also ich glaube, das Erste, was mir in den Kopf kam und worüber ich in letzter Zeit sehr oft nachdenke, ist, dass das nicht die Zukunft ist, die ich mir vorgestellt hatte als Kind. Ja, ich wollte eigentlich in Star Trek Next Generation enden, aber es sieht wohl eher so aus, als ob wir The Expanse bekommen. Also insofern ist der Titel auch gut, weil es geht eben auch um Machtverteilung im Weltraum schon längst. Und es zeichnet sich eben ab, dass diese ganzen geopolitischen, sich zuspitzenden Dynamiken, die wir hier unten bei uns auf der Erde beobachten, sich im Weltraum fortsetzen. Ja, also gibt ja inzwischen auch diesen schönen, schillernden Begriff der Astropolitik, also im Grunde das Pendant zur Geopolitik. Und wenn man eben schaut, was astropolitisch so los ist, dann stellt man fest, dass es eine ähnliche Blockbildung gibt wie auf der Erde auch. Also wenn man sich eben zum Beispiel anschaut, die Amerikaner mit den Artemis Accords versuchen da eben so eine ganze Menge von Staaten um sich zu scharen. Gut, wie das jetzt weitergeht mit Trump, muss man nochmal sehen. Und Russland und China versuchen sozusagen auch so einen Gegenpol aufzumachen. Also wir haben eben gerade nicht das, was ich mir erhofft hätte für den Weltraum, nämlich, dass die Menschheit sich da zusammenfindet und wir irgendwie gemeinsam einem höheren Ziel zustreben, sondern wir machen die gleichen Machtspiele und beobachten dieselben Dynamiken mit Blick auf das Weltall auch.
Da muss man ja, glaube ich, ganz kurz nochmal unser Datum dazu der Aufnahme sagen, 25. Februar 2025, da hat sich sicherheitspolitisch in der Welt gerade einiges in Frage gestellt, kann man, glaube ich, ganz vorsichtig sagen.
Das ist aber die maximale Untertreibung, ja. Also ich würde sagen, wir haben das Ende der liberalen Weltordnung jetzt in den letzten paar Tagen erlebt, ne? Also so die Vorstellung, wie die Welt geordnet sein soll, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Vereinten Nationensystem und so weiter mal so halbwegs allen vermittelt hatten und an die sich so halbwegs alle grob gehalten haben, also die ist jetzt endgültig vorbei. Die Befürchtung ist wirklich, dass wir in so eine ganz rohe, grobe Machtpolitik zurückfallen eigentlich in nächster Zeit. Und wie gesagt, ich vermute, das wird sich im Weltall genauso fortsetzen, wie es sich jetzt auf der Erde abzeichnet.
Du hattest ja schon angesprochen, dass es eher The Expanse wird als Star Trek. Und das finde ich ein total spannendes Bild, weil wenn man das, was ich so recherchiert habe, und da würde mich deine Einschätzung interessieren, wenn man sich anguckt, was es an Rechtsgrundlagen so völkerrechtlich fürs Weltall gibt, das ist ja überschaubar. Es gibt so einen Weltraumvertrag, den man Ende der 60er, 67 glaube ich, geschlossen hat, den Outer Space Treaty. Der ist, so viel ich weiß, auch sozusagen über die Vereinigten Nationen, über die UN abgesichert. Da sind eigentlich alle Staaten dabei. Der reguliert aber halt auch nur so viel, wie man damals als realistisch oder relevant erachtet hat. Und das auch nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, würde ich sagen. Dann gab es nochmal irgendwann sowas wie dieses Moon Agreement 79. Da haben aber bisher, glaube ich, nur 18 Staaten das Ganze ratifiziert. Und darunter sind große Weltraumnationen wie die Niederlande, Guatemala und Mexiko. Aber so die kleinen Player wie die USA, Russland, China und dergleichen, die sind alle nicht dabei. Ja, und dann die Artemis Accords, das ist dann ja jetzt ab 2020 oder so was ganz Neues. Wo stehen wir aktuell, bevor wir uns der Zukunft, wie wir das in der Science Fiction machen, zuwenden, wo stehen wir aktuell, was Sicherheitspolitik und das Weltall angeht?
Ja, ich finde, du hast das super schon hergeleitet. Also das wären die Dinge, die ich auch alle genannt hätte. Wir haben diesen Outer Space Treaty, der so ein paar wesentliche Pflöcke eingerammt hat, aber im Grunde eben doch seit Jahrzehnten unverändert besteht und so bestimmte Entwicklungen einfach nicht mitgemacht hat. Eine der wichtigen Punkte, die der Vertrag macht, die, glaube ich, nach wie vor Gültigkeit beanspruchen, ist zum Beispiel eben, dass man keine Nuklearwaffen im Orbit parkt. Ja, also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Da sind wir so im Grunde schon auch in einem Graubereich ab dem Punkt, wo man Interkontinentalraketen betrachtet, weil Interkontinentalraketen in der Regel dann natürlich auch mit nuklearen Gefechtsköpfen legen ja einen Teil der Strecke im Orbit zurück, was einer der Gründe ist, auch warum die so schwer übrigens abzufangen sind, weil die Gefechtsköpfe sind klein, schnell und kalt. Und deswegen findet man sie eben nur schwer und kann sie schwer sozusagen in diesem mittleren, in dieser mittleren Phase des Flugs treffen. Und da ist man schon so ein bisschen in der Grauzone, weil man sagt, naja, also eigentlich wollen wir ja keine Waffen im Orbit, keine Nuklearwaffen. Wenn die da mal so ein paar hundert oder tausend Kilometer fliegen, ist das schon mit dem Vertrag noch konform? Kann man sich vielleicht schon streiten, aber spätestens dieser Punkt, den wir jetzt diskutiert hatten vor einem Jahr grob gewesen sein oder so, als Russland irgendwie in dem Verdacht stand, tatsächlich eine Nuklearwaffe im Orbit zu parken, spätestens da kam dann auch so, da habe ich auch viele Interviews gegeben zu diesem Thema, wieder kamen so Otto-Normalverbraucherinnen und Otto-Normalverbraucher plötzlich an diesem Punkt, wo sie sagten, aha, da gibt's einen Vertrag, aha, der verbietet es, okay. Und Also das sind so Dinge, die der Outer Space Treaty regelt, natürlich sinnvollerweise auch, weil man will eigentlich keine Nuklearwaffenexplosionen im All. Ja, danach ist natürlich die sozusagen wesentlicher Teil der Hardware da oben getoastet, durch die Strahlung einfach. Das weiß man auch durch die Tests. Starfish Prime zum Beispiel war einer dieser Schüsse, die die Amerikaner gemacht haben, hoch in der Atmosphäre, wo also sehr viel Schaden angerichtet wurde in der damals bestehenden Satelliteninfrastruktur, also in den 60ern. Und da reden wir nicht über Megakonstellationen, wie wir sie heute da oben haben, mit Starlink und so. Und dann gibt es natürlich so ein paar andere Dinge, die der Vertrag noch regelt, wie Besitzverhältnisse. Und da sind wir schon an dem Punkt, wo dann auch der Streit losgeht, ne? Die Artemis Accords würden jetzt Leute, die das kritisch beobachten, sagen, legen den Outer Space Treaty in einer gewissen Art und Weise aus, mit Blick auf zum Beispiel solche Unterfangen wie Asteroiden, sozusagen Rohstoffabbau im Weltall und so weiter. Also wem gehört das All, ist so die Frage an der Stelle. Und die Dinge im All. Und Artemis legt halt immer irgendwie so typisch amerikanisch, vielleicht würde man sagen können, so den Kurs, dass man sagt, wenn private Unternehmen da oben hochfliegen und sich so ein Ding krallen und da irgendwie Edelmetalle abbauen oder was auch immer oder seltene Erden oder so, dann gehört es denen und dann können die das gerne nutzen. So. Und da gibt es eben auch eine sozusagen eine kritische Perspektive, die sagt, das gibt dieser Weltraumvertrag eigentlich gar nicht her. Das ist eine sehr eingeschränkte Lesart von dem, was der eigentlich regeln wollte. Nämlich an sich war die Idee zu sagen, da oben gehört also alles allen oder sozusagen nichts gehört nur einer Person oder einem Staat. Ja. Und wo man halt merkt, dass dieser Vertrag auch so ein bisschen alt ist, ist, dass er die ganze Privatisierung natürlich irgendwie in keinster Weise vorhersehen konnte. Ne? Also alles, was wir heute unter New Space fassen würden, ja, SpaceX und diese ganzen Asteroid-Mining-Ideen und was wir da nicht alles sozusagen haben und in nächster Zeit noch bekommen werden, das ist natürlich in diesem Vertrag nicht drin, weil du hast es genau gesagt, ne? Der kommt aus den 60ern, da dachte man halt in nationalstaatlichen Kategorien. Ja, da hatten jetzt sozusagen kein irgendwie Unternehmer angefangen, irgendwie Dinge im Orbit zu machen. Und also das ist so ein bisschen so die Konstellation, in der wir uns zurzeit befinden, dass wir diese alten Vertragswerke haben, die auch nicht wirklich innerhalb der Vereinten Nationen jetzt groß weiterentwickelt wurden, die jetzt auch garantiert nicht mehr weiterentwickelt werden, weil die geopolitische Situation es schlicht nicht hergibt. Ne? Die größten Player müssten sich ja einigen. Und dass Russland, China und die USA sich an diesen Stellen irgendwie einig werden, gut, muss man wieder ein Fragezeichen dahinter machen bei Trump, man weiß ja nie. Also jetzt hatten wir gerade gestern auch eine Resolution, wo die USA mit Nordkorea und Belarus und Russland abgestimmt haben. Also ja, bei Trump ist alles möglich, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass wir da keine große Fortentwicklung des Weltraumrechts sehen. Und deswegen sozusagen, ne, also so diese geordneten Verhältnisse von Star Trek Next Generation, wo die Menschheit ja so ein paar grundlegende Probleme einfach für sich gelöst hatte und irgendwie zusammengefunden hatte und sich irgendwie so gemeinsam an einem größeren Ziel verschrieben hatte, so insbesondere eben der Exploration, die ja eigentlich mit der Enterprise D immer so im Zentrum stand, war ein Forschungsschiff im Kern.
Ja.
Also das ist, glaube ich, eben überhaupt nicht das, wohin wir gucken, sondern es geht so Richtung Expanse, weil eben Anarchie, ja, also es gibt keine übergeordnete Regel, Setzungs- und Durchsetzungsmacht und alle ringen um Macht, Einfluss, Ressourcen und so weiter.
Erinnert so ein bisschen an die Eroberung des Westens der USA. Wenn ich so darüber nachdenke, wo es ja auch war, dass die ganzen Privatleute losmarschiert sind und sich Claims gesetzt haben. Und dann war das ja die Eisenbahn, die dann einfach Strecken verlegt haben und denen gehörte dann ja auch das Land drumherum. Die haben im Prinzip gemacht, was sie wollten. Und im schlimmsten Fall wurde halt dann die Kavallerie gerufen, wenn es irgendwo Probleme gab. Und da war ich auch so ein bisschen erstaunt, als ich mir angeschaut habe, wie das mit Starlink funktioniert, mit den Genehmigungen. Da sagt dann einfach eine US-Behörde, ja, ihr könnt so und so viele Satelliten in Orbit schießen. Was ja schon ganz spannend ist, wenn der Orbit eigentlich alle betrifft. Und weniger Platz bleibt natürlich für alle, weil wir mittlerweile ja auch zu einem Punkt kommen, wo der Orbit so voll ist, in so vielen Höhen, dass es immer gefährlicher wird, wenn andere mehr Megakonstellationen in Orbit bringen wollen.
Es ist auch so ein bisschen so ein Race to the Bottom. Du musst schon die Frequenzen anmelden. Und man möge mich im Nachhinein korrigieren. Ich glaube, es ist bei der ITU, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ist es auf jeden Fall irgendwie eine an der UN angegliederte Organisation, wo man grundsätzlich überhaupt erstmal melden muss. Also wir wollen hier Satelliten in Orbit hängen und die sollen auf einer gewissen Frequenz funken. Und die Logik ist halt so, first come, first serve. Also es gibt irgendwie dieses Frequenzband und wer halt hinkommt und sagt, wir machen das jetzt, der kriegt da was reserviert und dann ist das so. Und deswegen haben wir jetzt auch gerade diesen Mega-Run, weil irgendwann sie Frequenzen halt vergeben und dann kommt man da nicht mehr rein. Also du hast vollkommen recht, es ist so ein bisschen Railroad-Tycoon-mäßig. Wer eben als erstes hingeht und als erstes Fakten schafft, der hat sich diesen Claim da gesichert. Und ich meine, die ganzen Nebenwirkungen haben wir ja jetzt auch schon diskutiert, ne, mit den Starlink-Satelliten, die uns eben die Sicht verdecken und dann irgendwelche Striche, so weißen Striche in die Bilder malen, die wir vom Himmel versuchen zu machen und sozusagen den Astronomen die Arbeit schwer und so. Also das ist halt das, was passiert, wenn man rücksichtslos einfach hingeht und dieses First-Mover-Advantage einfach nutzt. Aber das überrascht ja bei Elon Musk jetzt sicher auch niemanden mehr.
Jetzt würde ich das mal in Gedanken ein Stückchen weiter spinnen. Jetzt wissen wir, es gibt die Artemis Accords, es gibt die Idee der NASA mit ganz vielen, die zu den Artemis Accords gehören, eine erste Mondbasis zu realisieren. Es gibt das Gegenprojekt der Chinesen, Russen, Thailand ist da, glaube ich, dabei und noch ein paar andere Länder habe ich nicht.
Eine seltsame Mischung, ja.
Ja, habe ich gerade nicht so ganz. Wobei Thailand ist bei beidem dabei. Die haben auch, glaube ich, sogar die Artemis Accords mit unterschrieben. Russland plant daneben noch eine eigene Mondbasis, China eventuell. Jetzt rennen sozusagen zwei Blöcke zum Mond. Aber wenn wir uns das angucken, das können ja gar nicht so viele. Also Europa zum Beispiel hat noch nie irgendjemanden auf den Mond gebracht. Japan als ja auch nicht kleine Weltraumnation hat das auch noch nicht gemacht. Mhm. Indien steigt gerade auf in den Bereich. Angenommen, jetzt läuft dieses Rennen so, wie es sich abbildet, gerade weiter. Hat das schon Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik auf der Erde? Einfach, weil man sich jetzt entscheiden muss, New Space wird das große Wirtschaftsding der Zukunft sein. Und um irgendwie überhaupt mitzuspielen als kleineres Land, muss ich mich jetzt einer der beiden Parteien anschließen, damit ich überhaupt noch ein kleines Stück vom Kuchen abkriege?
Ja, wo fangen wir da an? Also die Antwort ist ja und das ist die Kurzfassung und die Langfassung würde ich vermutlich so anfangen zu sagen, es gibt ja auch noch das ganz andere Modell mit Spaceship und SpaceX direkt zum Mars zu fliegen. Ne? Also böse Zungen behaupten ja, dass diese ganze Lunar Gateway Thematik der NASA und so weiter schlichtweg der Tatsache geschuldet ist, dass das Space Launch System, was sie jetzt offensichtlich ganz einstellen werden, im Grunde nicht wirklich geeignet war, direkt zum Mars zu kommen und so. Also es war immer so ein bisschen die Frage, was ist dieses Ziel Mond? Ist es irgendwie ein Zwischenschritt, ein notwendiger Zwischenschritt oder ein Zwischenschritt, den man nur machen muss, weil man es nicht direkt schafft? Oder ist es ein Ziel für sich? Da gibt es zwei Denkschulen. Für viele ist es nicht irgendwie nur das Gateway zum Mars, sondern für viele ist es das Ziel, weil man sich verspricht, angefangen von nochmal Exploration, angefangen von Teleskopen auf der abgewandten Seite, mit dem man dann wunderbar sozusagen Weltallbeobachtung machen kann, bis hin zu all diesen Themen, permanente Präsenz mit Wassereis, Abbau von Helium-3 für Fusionsreaktoren, all diese Kisten. Ja, also da gibt es quasi unterschiedliche Perspektiven drauf, auch sozusagen, was der Mond ist und was man da will und ob man da dann irgendwie auch kommerzielle Interessen dann mit verbindet. Ja? Stichwort Helium-3 zum Beispiel. Gab es, glaube ich, auch mal von Frank Schätzing einen Roman, der irgendwie, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, Limit hieß der.
Wie hieß der?
Limit.
Ja, genau. Der war gar nicht schlecht, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls, ich will jetzt nicht für die Konkurrenz werben, tut mir leid.
Alles gut, wir haben hier
das schon okay.
Jede Menge verschiedenster Science-Fiction-Bücher, Medien, alles diskutiert. So, wir sind da ganz offen.
Fünf Tage später, 10 Tage später, wann erscheint denn dieser Podcast? Keine Antwort. also das ist die eine Perspektive und lass mal die jetzt mal beiseite, weil deine Frage zielte ja eher so darauf ab, wie sich das auf der Erde sortiert alles und was das alles sicherheitspolitisch bedeutet. Und ich meine, ich kann es mal ganz konkret machen und an eine Sache rückbinden, die uns jetzt hier total umtreibt. Ne? jetzt haben wir am Sonntag auch eine Wahl gehabt und dann saß dann sozusagen der Friedrich Merz, der vermutlich der nächste Bundeskanzler sein wird, nachdem er eine Koalition geschmiedet hat, saß er im Fernsehen und sagte, dass wir uns Schritt für Schritt von den Amerikanern unabhängig machen müssen. Und das ist natürlich schon mal, insbesondere für jemanden von der Union, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu irdisch, aber ich steige gleich wieder in die höchsten Höhen auf, aber für jemanden von der Union ist das halt schon, also epochal, sowas auszusprechen, ne? Weil unsere Westbindung und die transatlantische Verbundenheit und unsere sozusagen Freundschaft mit den USA ist ja im Grunde in der DNA der Bundesrepublik Deutschland drin. So, und jetzt sind wir gerade dabei, unsere DNA umzubauen. Und warum ist es? Das liegt daran, dass wir eben tatsächlich unter Trump jetzt eine USA vorfinden, die drastisch umgebaut wird, wo man sich massive Sorgen machen muss, ob die in ein paar Monaten noch als Demokratie gelten können. Und wo wir eben feststellen, dass wir von jemandem aufs Engste abhängig sind, auf den wir uns nicht mehr verlassen können. Und das betrifft insbesondere auch Weltraumfähigkeiten. Ne? Wenn wir gucken machen uns Sorgen, dass ein Herr Putin möglicherweise auch über die Ukraine hinausgehend noch versucht, Stücke aus Europa rauszubeißen, ja, weil er Appetit bekommen hat beim Essen, dann haben wir das Problem, dass wenn wir das aus rein europäischen Mitteln irgendwie aufbringen wollten, uns ihm entgegenzustellen, uns bestimmte zentrale Dinge fehlen. Das sind die sogenannten Strategic Enabler. Das hat sowas damit zu tun, zum Beispiel mit Verlegefähigkeit, kann ich viele Leute und Gerät in großes Flugzeug packen, von A nach B fliegen schnell und so. Diese Sachen. Aber es hat vor allem auch was zu tun mit Weltraumfähigkeiten. Und zwar also ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance und auch Führungssysteme. Also die, im Grunde können wir als Allianz in der NATO nur kämpfen, weil die Amerikaner eben dieses gesamte Geflecht drumherum gelegt haben und uns genau sagen, wo ist was, wer muss wohin und sozusagen darüber führen. Und es geht alles über weltraumgeschützte Fähigkeiten. So, und jetzt sitzen wir hier und denken, oh oh, müssen wir alles selber machen und stellen dann fest, zum Beispiel, dass wir in Europa außerordentlich schlecht dastehen zurzeit, weil das Ariane-Programm eben Jahre hinterherhinkt, immer noch keine Reusability bei den Raketen. Wir haben massive Defizite mit Blick auf so kleinere Payloads, die man eben sozusagen mal schnell in den Orbit verbringen kann. Ja, es muss ja nicht immer alles mit so einer riesigen Ariane 6 transportiert werden. Also wir sind zurzeit total zurückgefallen in Europa, alleine was die Anzahl der Starts angeht. Und wir haben dadurch dann natürlich unter Umständen Probleme, wenn uns Dinge ausfallen. Ne? Wenn die Bundeswehr hat ja auch zum Beispiel Satcom BW und hat auch Aufklärungssatelliten mit also Radaraufklärungssatelliten zum Beispiel. Was ist denn, wenn einer von denen weggeschossen wird? Ja, dann gucken wir in die Röhre. Ne? Dann haben wir keine Möglichkeiten. Und das wird alles diskutiert unter diesen Schlagworten wie zum Beispiel so Resilient Space Launch Capability. Und deswegen laufen Leute durch die Gegend und sagen, wir brauchen eine Startplattform in der Ostsee. Weil man dann nämlich immer unter Umständen sagen kann, okay, wir können innerhalb von 7 Tagen eben einen Ersatzsatelliten da hochschießen. Also das sind die ganz konkreten, jetzt akuten sicherheitspolitischen Themen, die unsere Situation in Europa, unsere wirklich desolate Sicherheitslage, verbinden mit dem Weltraum und was im Weltraum so los ist.
Da würde mich gerade mal interessieren, weil wir gerade wieder beim Thema Satelliten waren. Das hatte ich mich schon gefragt, als wir eben darüber gesprochen haben. Wie leicht wäre das eigentlich für die USA oder Russland, Waffen in den Orbit zu transportieren? Weil wenn man sich das mal anschaut, das US-Militär, das Pentagon bei SpaceX ein paar Flüge in Orbit bucht, dann ist ja meistens der Payload streng geheim. Das heißt, man sieht nicht, wie das dahin transportiert wird, man sieht nicht, wie das eingelagert wird und man sieht nicht, wie es rausgeht. Ist es sehr, sehr einfach, da oben Waffen zu stationieren? Also es müssen ja nicht immer Atomwaffen sein, man weiß ja von diesen Rods from God, wurden sie, glaube ich, früher genannt. Ja. Einfach irgendwelche Wolframstäbe oder Eisenstäbe, die als kinetische Waffen dienen. Ist es leicht oder gibt es da genug Fähigkeiten der anderen Großmächte, das zu erkennen, wenn das so wäre?
Das ist eine extrem gute Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann, weil im Grunde wahrscheinlich ein Teil des Wissens, was notwendig wäre, um sie zu beantworten, mir schlichtweg aufgrund von Geheimhaltung und so nicht zur Verfügung steht. Also das, was man Space Awareness nennt, ist ein Riesenthema. Du willst eigentlich erstmal wissen, was da oben los ist. Und Das ist, so viel kann ich sagen, nicht irgendwie lückenlos möglich. Ja? Also auf jeden Fall kannst du da oben eine Payload parken, von der du dann zum Beispiel erstmal eine ganze Zeit lang nicht weißt, was es ist. Das könnte ein Satellit sein. Es könnte aber eben auch zum Beispiel, um nur einmal noch kurz bei dem Beispiel zu bleiben, eine Nuklearwaffe sein. Ne? Also das war das, was man jetzt bei diesem letzten Thema, als Russland da irgendwie im Verdacht stand, diskutiert hat, dass sie ein sogenanntes Fractional Orbital Bombardment System da parken. Das ist im Grunde wie eine Logik von einer Interkontinentalrakete, bloß dass dieses Teil eben im Grunde oben einfach bleibt und dann eben mehrere Runden um den sozusagen, also in einem Orbit verbleibt. Ja, ich parke den Sprengkopf quasi oben und wenn ich ihn dann runterfallen lassen will auf ein bestimmtes Ziel, dann gebe ich ihm halt den kleinen Schubs und dann geht er wieder in diese ballistische Flugbahn über und fällt runter. Und also wenn da irgendwas hochfliegt und dann ist es da in einem Orbit, dann ist es halt einfach erstmal ein Objekt im Orbit, da müsste ich halt gucken. Da gibt es natürlich dann auch schon so Inspektorsatelliten und so, die dann irgendwie da versuchen, einen Blick drauf zu werfen. Und ich kann vom Boden aus versuchen, Dinge zu sehen, aber das ist nicht ohne weiteres, erschließt sich nicht ohne weiteres zu wissen, was das ist. Und die nächste Problematik ist natürlich die Unschärfe des Begriffs Waffe. Alles ist eine Waffe, theoretisch im Orbit, weil ich kann ja auch einen beliebigen Satelliten nehmen, solange der noch Treibstoff hat und manövrierbar ist und ihn in irgendeinen anderen reinrammen und dann ist da oben halt alles kaputt. Also das ist auch, wäre auch eine Waffe, ja, also insofern bei Rods from God bin ich mir relativ sicher, dass das nie wirklich stattgefunden hat. Was die Sowjets aber mal gemacht hatten, war diese Almaz-Station, oder die hieß, glaube ich, auch Salyut 2 oder so, die hatten tatsächlich so eine Schnellfeuerkanone mal an der Weltraumstation und haben auch 20 Schuss mal abgegeben damit. Das war aber nach meinem Kenntnisstand das einzige Mal, dass man irgendwie so eine kinetische, konventionelle Waffe da oben platziert hat, um damit irgendwie rumzuprobieren. Ansonsten hat es, soweit ich weiß, nicht stattgefunden. Aber ganz klar, wenn ihr jetzt irgendwie jemanden fragen würdet von der US Space Force, ja, mit irgendwie Cosmic Secret Clearance, der oder die wüsste dann vielleicht so, nee, da fliegen noch ganz andere Sachen oben rum und das könnte den Normalbürger verunsichern, wenn er das wüsste. Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da Dinge sind, von denen man vielleicht sich nicht unbedingt denkt, dass sie da sind, weil wir es halt nicht so ohne weiteres wissen können.
Da kommen wir ja auch in den Bereich so von Dual Use, wenn wir bedenken, dass die Chinesen gerade an ihrer Raumstation ein Solarkraftwerk testen, mit der Idee, per Mikrowellenstrahlung die Energie auf die Erde zu senden. Und das planen ja nicht nur die Chinesen, sondern da hat die USA, Europa, Russland, da sind alle dabei. Auch das hat ja eine gewisse Gefahr ab, weiß ich nicht, wie viel Megawatt, die da geplant sind. Dann eher so Assoziationen an Command & Conquer und den Ionenstrahl zu generieren.
Ja, ich weiß gar nicht, wie hoch man das drehen müsste, um da dann sozusagen anzufangen, Dinge unten am Boden zu toasten. Als Energiequelle ist es auf jeden Fall natürlich eine interessante Option, weil ich eben, wenn ich dann diese entsprechenden Gitter unten aufstelle, die Strahlen empfangen und dann sozusagen die Energie so empfange, dann kann ich eben an völlig weit abgelegene, von jedweder Infrastruktur abgeschnittenen Orte kann ich halt sehr schnell Elektrizität bringen. Das ist halt der Vorteil. Das hat auch primär natürlich militärische Hintergründe, diese Sachen.
Ich bringe uns nochmal auf den Mond gedanklich, nehme aber unser Ergebnis von gerade eben mal mit, nämlich, dass wir gar nicht ganz genau unter Umständen bestimmen können, ob Waffen ins Weltall mittransportiert werden oder nicht. Und was genau als Waffe verwendbar ist, auch nur schwer zu definieren ist. Wenn wir das im Hinterkopf haben und jetzt haben wir nicht nur zwei Basen auf dem Mond, weil die Amerikaner erst dahingesetzt haben und die Chinesen und Russen, sondern wir haben ja auch die ganze New Space Economy und wir haben x Bergbauunternehmen auf dem Mond etc. pp. Und wir wissen ja, je mehr Menschen irgendwo zusammenkommen, umso höher das Risiko auch für Konflikte. Und wenn ich da hochreise und nicht weiß, ob mein Gegenüber irgendetwas als Waffe mitbringt, ist ja die Logik dann zu sagen, naja, ich will ja nichts einsetzen, aber ich packe mir zumindest mal was hier ins Handschuhfach, damit ich für den Fall der Fälle nicht blank dastehe, die ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber wer reguliert das auf dem Mond? Also wer, ne? In Staaten haben wir Polizei und irgendwas, zwischen Staaten haben wir Verträge und Militär. Was haben wir auf dem Mond? Und wozu führt diese Logik?
Ja, tatsächlich das nichts. Ja? Also das ist das, was ich vorhin meinte mit Anarchie. Trotz all der Verträge und Abkommen und ja doch auch viel Verhalten zwischen Staaten, was sich einfügen lässt in diese Idee der regelgeleiteten Weltordnung. Also es laufen ja jetzt nicht permanent alle Staaten durch die Gegend und überfallen sich gegenseitig, ja, und solche Sachen. Wir sind ja zu Recht empört, wenn Russland das mit der Ukraine so macht, weil wir das halt eigentlich, also halt als einen unerhörten Vorgang empfinden, den wir uns eigentlich so gar nicht mehr vorstellen konnten, dass das nochmal jemand macht. Das haben wir ja in Europa vor 200 Jahren sozusagen regelmäßig gemacht und hatten gehofft, dass wir das hinter uns gelassen haben. Aber auch wenn das so außergewöhnlich ist, es bleibt eben das Problem, dass wir, ich hatte das vorhin schon mal so fallen lassen, keine Regelsetzungs- und Regeldurchsetzungsinstanz im internationalen System haben. Die Vereinten Nationen sind keine Weltregierung. Der Sicherheitsrat ist sofort paralysiert, wenn sich eben die Vetomächte da gegenseitig blockieren. Und das wird auch so sich dann im Weltall abbilden. Also auch da werden wir dann im Grunde diesen anarchischen Zustand haben und keinen hierarchischen, weil es gibt eben weder eine Weltpolizei noch wird es eine Weltraumpolizei geben, die so wie in Deutschland, wenn man sagt, was ist da los, sozusagen, da ist jemand in meine Wohnung eingebrochen und dann gehe ich ja auch nicht los und suche die Diebe und hau denen mit dem Knüppel auf den Kopf, sondern das machen dann halt Polizei und Justiz. Aber das haben wir nicht und das wird auch im Weltraum nicht geben. Und deswegen muss man sich so ein bisschen wahrscheinlich schon darauf einstellen, dass wir all diese Muster einfach wiederfinden werden, die wir hier unten beobachten, da oben. Mhm.
Dann ist ja wahrscheinlich zu hoffen, dass es am Anfang, wenn noch wenige Astronauten auf den Mond geschickt werden, einfach weil die Kapazitäten noch nicht da sind. Momentan ist ja so, dass es die Best and Brightest sind, die man da hochschickt. Also Astronauten sind ja immer noch so ein bisschen, für mich zumindest, sowas wie moderne Superhelden. Dass wir noch halt die Vernünftigsten da hochschicken, die halt nicht daran interessiert sind, gleich zu schießen und einen Konflikt vom Zaun zu brechen. Aber das wird sich ja wahrscheinlich ändern, sobald die Kapazitäten erhöht sind. Also wenn Starships regelmäßig auf dem Mond landen können und jedes Mal 100 Personen dahin kommen, dann kann es ja schon sein, dass mal ein paar Marines mitgeschickt werden oder was auch immer. Das hat For All Mankind, die Serie hat das ja ganz, ganz spannend inszeniert in der zweiten Staffel, wie das so laufen kann, wenn man diese Zweifelskette, die man nicht auflösen kann, wenn ich keine Waffen mit hat, hat der andere die vielleicht mit und soll ich sie lieber einpacken, wozu das dann führen kann, wenn einer mal eine falsche Entscheidung trifft, der vielleicht nicht besonders besonnen ist.
Ja, halte ich für total plausibel und wir beobachten ja auch zum Beispiel jetzt, wenn man auf die internationale Raumstation guckt, wo wir immer noch da oben ein vernünftiges Miteinander haben und man gemeinsam Probleme löst, weil man natürlich auch aufeinander angewiesen ist. Ne, wir haben dieses Leck zum Beispiel in einem dieser Sojus-Module da und ich meine, da haut ja jetzt auch nicht irgendwie der Rest der Crew dem russischen Besatzungsteil irgendwie auf den Kopf und sagt, wie konntet ihr nur oder so, sondern das sind halt genau wie du sagst, das sind weitestgehend natürlich sehr vernünftige Menschen, die problemlösungsorientiert sind und so und die da oben ja tatsächlich ein größeres Ziel verfolgen, nicht sich irgendwie in ihren nationalstaatlichen Streitereien zu verheddern. Aber ab dem Punkt, wo genau wie du beschreibst, wo man eben sozusagen nicht mehr in dieser Form aufeinander angewiesen ist, das kann man ja auch in anderen Zusammenhängen beobachten, ja. Also zum Beispiel auch, wenn man an die Seefahrerei denkt und so weiter, ne, dass man im Grunde Schiffbrüchige aufzunehmen hat, ja. Also auch wenn das quasi das Schiff ist, was ich gerade versenkt habe, ich muss dann eigentlich hinfahren und die Leute, die da schwimmen, reinholen. Ne? Und dann natürlich sozusagen sind die Kriegsgefangenen und so weiter, aber ich darf die da eigentlich nicht einfach so absaufen lassen. Also das sind alles so Dinge, die ich glaube ich, die man gut auch als analog betrachten kann. Aber die hören dann auf, sinnstiftend zu sein, wo ich eben auf den anderen überhaupt nicht mehr angewiesen bin. Und insofern leuchtet mir das total ein, was du sagst.
Könntest du dir vorstellen, dass es im Orbit relativ friedlich bleibt, weil man weiß, dass wenn man jetzt zum Beispiel Satelliten abschießt, ein Kessler-Syndrom immer wahrscheinlicher wird und dann alles kaputt geht und dass wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, den Russen alle ihre wichtigen Satelliten zerstören würde und damit viele militärische Fähigkeiten wahrscheinlich beschneiden würde, dass sie dann keinen Grund mehr hätten, nicht einfach ihre Anti-Satelliten-Raketen zu starten und das ganze Spiel für alle zu zerschlagen. So ein bisschen, wenn ich beim Jenga nicht mehr gewinnen kann, dann haue ich halt den Turm um. Mhm. Hältst du das für realistisch, dass sich die Mächte, auch wenn es keinen Vertrag gibt, daran halten, den Orbit eher clean zu halten?
Also es gibt schon den berühmten Spruch, der erste Schuss des dritten Weltkriegs fällt im Weltraum. Und zwar warum? Weil diese ganzen Antisatellitenfähigkeiten, zum Beispiel der Russen, aus einer US-Perspektive natürlich hochgradig gefährlich sind und man die Überlegung hat, dass wenn Russland tatsächlich mal, ich habe das ja vorhin auch angedeutet, wie stark die US-Streitkräfte und damit auch die NATO auf satellitengeschützte Fähigkeiten angewiesen sind. Aus einer russischen Perspektive ist es natürlich vollkommen sinnvoll zu sagen, dann trete ich denen da oben als allererstes die Beine weg. Ja, ich mache sie blind, ich mache sie taub, ich mache sie führungsunfähig. Das wäre natürlich der optimale Move, um in einem wirklich großen Peer-to-Peer-Konflikt dann möglicherweise als Russland auch bestehen zu können. Und das ist die große Sorge, dass eben es irgendwann so ein Punkt kommt, wo all diese Überlegungen, die du jetzt entwickelt hast, eben nicht mehr greifen und man nicht mehr sagt, okay, wenn ich da oben jetzt mit Assad 20 Satelliten wegschieße, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit eben schon auch extrem erhöht, dass es so ein kaskadierendes irgendwie Trümmerfeld gibt, was alle möglichen anderen Teile dann auch noch zerlegt. Und dass es eben tatsächlich einen Akteur geben könnte, der sagt, gut, trifft's meine eigenen auch, ist aber nicht so wichtig, weil ich mache eben dem Gegenüber mehr Schaden damit, als ich mir selber damit schade. Und insofern geht das für mich auf. Das wäre katastrophal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Stichwort Dr. Doom, ich würde inzwischen nichts mehr einfach so in Abrede stellen und sagen, naja, so dumm wird noch keiner sein. Ja? Also es hat lange genug auch Leute gegeben, bei mir war es dann irgendwie 2 Wochen ungefähr vorher schon klar, aber es hat lange genug Leute gegeben, die vor dem 24. Februar bis im Grunde zur Minute vorher gesagt haben, der Putin wird ja die Ukraine nicht komplett überfallen mit Hunderttausenden von Mann. Und es hat genug Leute gegeben, die sagen, naja, der Trump wird doch Europa nicht die Sicherheitsgarantien entziehen und so weiter und so fort. Ne? Und insofern, wir sollten uns schon darauf einstellen geistig, dass der Worst Case nicht nur möglich ist, sondern durchaus auch mal eintritt. Und deswegen würde ich das nicht total in Abrede stellen, dass wir vielleicht irgendwann da oben, naja, dann doch nochmal auch kinetische Wirkungen sehen und Dinge, die kaputt gehen in irgendeiner Art und Weise. Die Amerikaner haben sich selber verpflichtet, das nicht mehr zu machen. Im Rahmen der UN gibt es da eine Selbstverpflichtung, wo man von diesen kinetischen sozusagen Boden-Orbit-Raketenangriffen Abstand nimmt. Damit sind dann eben zum Beispiel andere Softkill-Fähigkeiten nicht gemeint. Ne? Also ich kann ja dann auch sozusagen, wenn ich Satelliten ausschalten will, muss ich sie ja nicht vielleicht in 1000 Teile schießen, sondern ich kann sie ja vielleicht mit einer Mikrowelle oder einem Laser blenden oder grillen oder so. Und dann habe ich auch kein Trümmerfeld. Also diese Sachen hat man sich jetzt...
Oder hacken, genau.
Das hat man sich nicht untersagt. Aber zumindest diese Sachen, die dann irgendwie uns Richtung Kessler-Syndrom bringen könnten, haben die Amerikaner sich selber sozusagen untersagt und dem haben sich auch schon viele angeschlossen. Aber auch da wieder, das sind natürlich dann eben nicht immer alle, die sich darauf einigen und so weiter. Und insofern, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, nee, also so doof wird niemand sein, ja. Aber inzwischen sehe ich da einfach auch ein bisschen schwärzer, weil sich alles so zuspitzt gerade geopolitisch, dass ich solche Dinge auf jeden Fall auch nicht mehr außerhalb des Möglichen sehe.
Jetzt bringe ich noch mal eine andere Perspektive rein, die haben wir angekratzt bisher, die finde ich aber auch noch wichtig, wenn wir mal uns die ganze New Space Economy angucken. Die hat ja an Fähigkeiten dazugewonnen oder hat uns Menschen Fähigkeiten dazugebracht in den letzten 15 Jahren. Das ist ja Wahnsinn, in einem Maße, was Staaten vorher nicht starten konnten. SpaceX macht über 100 Starts pro Jahr. Da haben auch die Amerikaner zu ihren besten Zeiten nur von träumen können. Und die haben ja ihr Programm durchaus sehr auf die Industrie ausgerichtet. Und jetzt will Elon Musk ja erklärtermaßen vor allen Dingen zum Mars, will da eine sich selbst unterhaltende Stadt bauen und das im Idealfall schon irgendwie in den 2040er Jahren, 2028 will er da sein. Jetzt wissen wir alle, Zeitpläne von Elon Musk sind immer mit einem gewissen Aufschlag zu versehen, aber angenommen, das klappt, ändert das nicht auch, also Staaten, die haben ja eine gewisse Tradition und Erfahrung und Historie da drin, miteinander Sachen auszuhandeln. Aber wenn wir mal genau gucken, haben wir doch bald Unternehmen, die im Weltall viel, viel mehr Kompetenzen mitbringen als Staaten. Und wenn Elon Musk jetzt zum Mars fliegt und sagt, so, ich gründe jetzt hier, was weiß ich, New Space Town, ja, auf dem Mars, keine Ahnung, wie die Stadt heißen soll. Und dieses Land, alles, was man hier sehen kann, gehört jetzt SpaceX. Und ich erkläre uns hierfür unabhängig, was auch immer. Ändert das nicht auch die ganze Frage von Sicherheit, von, also gilt Völkerrecht im Weltall für ein Unternehmen?
Nee. Das ist ein sehr guter Punkt und gibt mir die Gelegenheit, nochmal zurück zu verweisen auf das, was ich vorhin sagte, dass dieser ganze Outer Space Treaty an dieser kommerziellen Entwicklung natürlich quasi da kriegt er keinen Haken rein, weil das so nicht vorhergesehen war. Und zwei Gedanken dazu vielleicht noch. Der eine ist, wir haben ja jetzt schon auch durch New Space eine Proliferation von Fähigkeiten im kommerziellen Raum. Fähigkeiten, nach denen sich vor ein paar Jahren Staaten noch die Finger geleckt hätten, die jede und jeder jetzt im Grunde zu Hause nutzen kann. Ich denke insbesondere an so Sachen wie Bildgebung und auch vor allen Dingen Radarbilder, ja, also Synthetic Aperture Radar, da kann man eben mit kommerziellen Aufnahmen sehr, sehr coole Sachen machen inzwischen. Und ja, also das verschiebt natürlich in gewissem Sinne auch schon das Machtverhältnis zwischen kommerziellen Anbietern oder sozusagen dem privaten Sektor und Staaten. Und als Staat muss man sich natürlich immer auch überlegen, nochmal Starlink als Beispiel, in welche Abhängigkeit man sich begeben will. Wir haben das ja in der Ukraine mit Starlink schon gesehen. Am Anfang hat Musk da auch über den Kopf Washingtons hinweg so einfach angefangen, Terminals dahin zu shippen. Und wie er halt so ist, sozusagen sehr spontan da irgendwie dann diesen Dienst zur Verfügung zu stellen. Und dann, aus Gründen, die nicht so hundertprozentig geklärt sind, wo ich auch nicht spekulieren will, hat er dann, als diese Offensive der Ukraine im September 2022 sehr gut lief, ab einem gewissen sozusagen Geofencing-Punkt das Ding einfach abgeschaltet, weil er sagte, Moment mal ganz kurz, wenn die zu erfolgreich sind, dann kriegen wir vielleicht den dritten Weltkrieg, weil die Russen derart mit dem Rücken zur Wand stehen, dass sie anfangen, Nuklearwaffen zu benutzen, ja. Und da sieht man, dass eben dieser staatliche Akteur Ukraine eben auf Gedeih und Verderb so diesen Überlegungen, wo auch immer die herkommen, bei Elon Musk sozusagen dieser Privatperson ausgeliefert waren. Und das kann man sich ja analog auch sozusagen im Großen vorstellen. Ne? Nicht umsonst ist Washington dann irgendwie zu SpaceX hingegangen und hat gesagt, machen wir mal ganz kurz, ja. Wir bräuchten hier dann aber schon irgendwie Dienste von euch zur Verfügung gestellt, die für uns eine gewisse Exklusivität haben, wo ihr nicht einfach so abschalten, anschalten, Bandbreite mehr, Bandbreite weniger, wie auch dem, was man sich vorstellen kann, sozusagen machen könnt. Und dadurch, da ist ja dann Starshield draus entstanden. Also hat dann quasi SpaceX ein eigenes Produkt für diesen staatlichen Kunden entwickelt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel als Bundesrepublik Deutschland auch mit unseren Streitkräften oder so hingehen und sagen, wir wollen bestimmte Dinge haben, Aufklärungsfähigkeiten im All, eine Launch-Capability, auf die wir schnell zurückgreifen können und so weiter, dann ist halt die Frage, macht man das kommerziell oder hält man es hoheitlich vor? Oft ist das Zweite teurer, aber wenn ich zum Beispiel eben vertraglich mit kommerziellen Anbietern mich nicht so einigen kann, dass man sagt, im Zweifel haben wir da dann Vorrang und dann gehen alle staatlichen Bedürfnisse sozusagen hier vor, dann müsst ihr alles andere zurückstellen, liebes Unternehmen XYZ, dann ist es vielleicht tatsächlich manchmal besser, Dinge wieder aus staatlicher Hand zu machen, ja, und sich nicht darauf zu verlassen, dass der private Sektor dann schon liefert, wenn es spitz auf Knopf steht. Also das ist sozusagen der eine Punkt. Und mit dem Mars, naja, ich meine, deswegen sage ich ja die ganze Zeit, die Expanse, ja, also der Mars ist ja dann auch eine eigene politische Entität. ne, wenn ich mich, ich ist jetzt schon wieder Jahre her, also, und ich fand die Bücher auch im Übrigen, also viel besser als die Serie. Die Serie war okay, aber die Bücher waren wirklich super. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, hatten die sich ja im Grunde als Kolonie, so ein bisschen auch analog zu den USA, die sich von Großbritannien, so von den Engländern da irgendwie los hat, die hatten sich irgendwie so selbstständig gemacht und dann waren die eben sozusagen eine eigene politische Entität. Und das kann man sich sehr wohl vorstellen. Also absolut.
Da kommt jetzt ja der alte Shadowrun-Fan in mir raus. Und weil wenn ich dieses Potenzial von eine neue politische Entität auf einem anderen Himmelskörper mir angucke und das kombiniere mit heutigen Ideen, die es schon gibt, so aus der ganz libertären Richtung, irgendwo auf dem Weltmeer ein großes Inselreich künstlich zu schaffen, wo dann sozusagen nur die konzerngemachten Regeln gelten. Das wäre ja sozusagen auch ein mögliches Szenario, oder nicht? Dass dann der Mars einfach von den Firmen verwaltet wird, die es schaffen, dahin zu reisen und sich.
Sind bis jetzt alle krachend gescheitert, diese Vorhaben auf irgendwelchen Bohrinseln, auf irgendwelchen Inseln oder in irgendwelchen anderen Enklaven, sich sozusagen von der staatlichen Unterjochung komplett loszusagen. Diese Sachen gingen dann immer alle krachend schief und endeten für alle Beteiligten im Debakel. Aber ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwie vielleicht auch so eine Art hybride Entität ist, die wir so natürlich bisher noch nicht angetroffen haben. Also irgendwie so eine Mischung aus einem Privatunternehmen, aber auch einem irgendwie quasi staatlich verfassten Akteur, der eben da vom Mars aus irgendwie agiert. Halte ich für absolut möglich, ja.
Joshua, hast du gerade angesetzt? Wolltest du was sagen?
Nee, mir fiel dann noch ein, also wenn man weiter in die Zukunft blickt, wird sich ja auch viel verändern, was zum Beispiel den Phänotypus der Marsgeborenen angeht. Also was die Expanse ja auch schön beschrieben hat in den Büchern, in der Serie konnte man das nicht so gut darstellen, aber dass sie dann halt ein bisschen größer und schlanker sind, zum Beispiel wegen der niedrigen Gravitation. Und da wissen wir ja, dass das was ist, was Menschen leider schnell trennt. Also wenn man optische Unterschiede sieht. Oder wenn man später einen eigenen Slang entwickelt und die Sprache einfach ändert. Also nichts verbindet so wie Sprache. Da kann das natürlich.
Welterloder,
genau. Ja. Da kann das schon dann schon mal schnell gehen. Und deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn SpaceX da jetzt eine Kolonie gründet, dann werden die natürlich lange angewiesen sein auf Lieferungen von SpaceX. Und wenn da mal ein Punkt gekommen ist, wo das nicht mehr nötig ist, sehe ich gerade jetzt nicht so, wann das kommen könnte, aber man weiß ja nie. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann, so wie mit Extraterritorialrechten bei Shadowrun, das dann halt so regelt, gerade weil wir auch sehen, dass das Vertrauen in Staaten immer mehr schwindet. Vielleicht haben die dann ja mehr Zutrauen in ihre Firma als in ihren Staat, was ja schon ein bisschen ironisch war. Früher hatte man die Arbeitnehmervertretung, um sich vor der Firma zu schützen. Jetzt geht das vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber das wird sich zeigen. Die Distanz ist halt super spannend. Also es geht ja nicht viel weiter weg, als wenn die Heimat, wo alles entschieden wird, ein winziger Punkt am Himmel ist, den ich nicht unterscheiden kann von den anderen Sternen.
Ja, wobei für die Siedler irgendwie in den Vereinigten Staaten und so war wahrscheinlich Washington ungefähr genauso weit weg wie die Erde vom Mars dann in dieser Zukunft. Ja? Also ich glaube, so diese Konstellation hat sicher in der Geschichte der Menschheit immer mal wiedergegeben, dass man irgendwie auf dem Papier in irgendeiner Weise quasi, also so gemeinsam verfasst war, dass aber die quasi Entscheidungen oder die Vorgänge an diesem Ort, wo das alles irgendwie abläuft, irgendwie in der Hauptstadt oder so, dass die im Grunde also völlig bedeutungslos sind und über riesige Distanzen und so sich auch auswaschen, bis sie dann irgendwie in der Peripherie sind. Das hat sich ja schon immer gegeben, ja. Böse Zungen behaupten, dass es in weiten Teilen Italiens für Rom immer noch so gilt heute, ja. Aber ich finde halt irgendwie so diesen, also ich weiß nicht, ob wir an diesen Punkt je kommen. Ich habe zurzeit massive Schwierigkeiten, mir das so vorzustellen. Ich glaube, da müssen doch ein paar ganz große technologische Schritte gemacht werden, bis wir überhaupt an diesem Punkt sind, dass es da eine Kolonie gibt und dass wir die dann irgendwie eine Weile versorgen. Wie die dann da ganz sozusagen vor sich selbst versorgen werden sollen, habe ich massive Schwierigkeiten gerade. Aber mein, klar, also tun wir mal so, als ob all diese Dinge, die da notwendig wären zwischendrin, irgendwann passiert sind. Dann wäre das mit Sicherheit so. Ich meine, ich will jetzt mal mich unbeliebt machen und sagen, ist halt so schade, dass Elon Musk leider den Verstand so schlimm verloren hat. Aber ich will mich mal unbeliebt machen und sagen, diese eine Idee, die er da hat, ist schon überzeugend. Also zu sagen, nicht alle Eier in ein Körbchen zu legen und so multiplanetar zu existieren, finde ich jetzt in seiner Einfachheit einen überzeugenden Gedanken, ja. Weil wenn uns halt wirklich irgendwann mal der Tod ereilt hier, dann sind wir halt als Spezies nicht ganz ausgelöscht. Hat einen gewissen Charme, ja. Insofern bin ich diesen Sachen grundsätzlich auch gegenüber sehr aufgeschlossen. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, ach, was wollt ihr denn da draußen erforschen und machen und so, wir müssen doch jetzt erstmal die Erde retten und so. Ich würde halt sagen, ja, wir müssen halt geradeaus laufen und Kaugummi kauen dabei, wir müssen halt die Erde retten und wir sollten all die anderen Dinge auch tun. Zumal ich glaube, dass man das eh niemandem verbieten kann oder so. Ich glaube, wir Menschen sind halt so. Ich meine, wir haben die Erde ja jetzt auch quasi bis in den letzten Winkel irgendwie abgelaufen und als nächstes hoffentlich noch die Ozeane erforscht und so. Das ist halt so, kriegst es aus den Leuten nicht raus. Das ist vielleicht nicht jede und jeder so. Andere Leute sagen, ich finde es aber bei mir zu Hause nett und kümmere mich um meinen Garten. Gut, aber dann gibt es eben die Leute, die es nach draußen drängt und so. Und warum sollten wir die irgendwie versuchen, künstlich aufzuhalten? Also let's go, dann sollen die halt gehen.
Ja, bin ich ganz, ganz bei dir. Und ich glaube auch, dieser Gedanke von, ich will zum Mars und die Menschheit muss zum Mars, egal, ob die Menschheit beim Mars ankommt oder nicht, der hat so viel in Bewegung gebracht in den letzten 20, 15 Jahren technisch fürs Weltall. Allein deshalb war dieser Gedanke schon Gold wert. Also da ist einfach viel Potenzial drin.
Ja, aber es ist wie immer, es hat auch Schattenseiten. Und ich habe schon in Runden gestanden, wo Leute sagen, alles, was Elon Musk jetzt macht, auch mit der Demontage so der Demokratie in den USA und so weiter, dient dem Ziel, schneller zum Mars zu kommen. Und das ist natürlich schon so eine, der Zweck heiligt die Mittel-Logik, die wir eigentlich nicht wollen. Also ich bin absolut deiner Ansicht, ich bin nach wie vor begeistert von Dingen, die SpaceX macht, aber ich steige dann halt aus, wo man im Grunde anfängt, irgendwie Menschen, denen es vielleicht auch schlechter geht oder so, dann sozusagen wie ja so Überflüssiges zu behandeln und so Dinge zu streichen, einfach so wie USAID, was ganz viele Menschen rund um den Globus aus meiner Sicht grundlos in tiefste Nöte stürzt. Also es ist, nichts ist so halt so schwarz-weiß, wie üblich bei uns Menschen.
Das helle Feuer der Raketen sorgt für ganz schön tiefe Schatten.
Sehr schön.
Die das verschiedentlich wirft. Das bin ich ganz bei dir. Da ist in meiner Wahrnehmung, auch wenn ich von meiner psychiatrischen Grundgeschichte her ja als Psychiater vorsichtig mit dem Begriff Wahnsinn sein sollte, aber da ist Genie und Wahnsinn einfach dicht beieinander in diesen Punkten. Ich guck mal so ein bisschen auf die Zeit, damit wir hier nicht so ganz den Rahmen sprengen. Ich würde gerne so zum Ende hin im Sinne von vielleicht so einer Art kleinen Zusammenfassung, zwei Szenarien dich bitten, mal zu entwerfen. Das Best-Case-Szenario 2050, Menschheit, Weltall, Sicherheitspolitik, und das Worst-Case-Szenario 2050, Menschheit, Weltall, Sicherheitspolitik.
Das letztere darfst du dann auch Dr. Doom-Szenario nennen.
Ja. Also im Best-Case, bis 2050 haben wir bestimmte Dinge in den Griff bekommen. Wir haben vielleicht, um jetzt sozusagen das alles mal so weltraummäßig auszubuchstabieren, wir haben vielleicht bestimmte Segel zwischen Sonne und Erde geparkt, um Teil der Sonneneinstrahlung abzufangen, bevor sie die Erde erreicht, haben damit ein bisschen Zeit gewonnen, die Klimakrise hier unten zurückzukämpfen. Unsere Emissionen bis 2050 auf null reduziert, gleichzeitig Technologien entwickeln, mit denen wir CO2 rauskriegen, dadurch so ein bisschen die Schärfe aus dieser Klimaproblematik genommen, die in den nächsten paar Jahren vermehrt sicherheitspolitische Konsequenzen haben wird. Und wir haben es geschafft, im Zuge dessen eben ja bestimmte Dinge im Weltall für ganz sozusagen bestimmte Dinge ganz alltäglich werden zu lassen, ne? Also dass man da eben für sehr wenig Geld Payload hochbringen kann, dass wir viel Aktivität im Orbit haben, dass wir da oben forschen, Dinge entwickeln, neue Materialien, im medizinischen Fortschritt und so weiter. Und vielleicht haben wir bis dahin auch eine Präsenz auf dem Mond. Fusion läuft endlich. Wir haben da oben eine quasi unendliche Quelle an Treibstoff, können das Energieproblem lösen, haben vielleicht so Solar auch Kraftwerke tonnenweise im Orbit, die die Elektrizität nach unten beamen. Also im Optimalfall haben wir ein paar Probleme gelöst mit und im Weltall für die Menschheit. Energie und Klimaproblematik und so weiter. Ich glaube nicht, dass bis dahin der große Weltfrieden ausgebrochen ist. Also wir behaken uns wahrscheinlich immer noch in so ähnlichen Konstellationen, wie wir es jetzt tun bis 2050, weil es wirkt weit weg, ist aber dann doch auch nicht so schrecklich lange. Aber im Optimalfall, ja, best case, haben wir die Schärfe aus ein paar Dingen rausgenommen und nutzen den Weltall überwiegend zu friedlichen Zwecken, um ein paar wirklich nützliche, wichtige, hilfreiche Dinge zu machen. Forschen, Energieproblem etc. Dr. Doom, Worst-Case-Szenario kann ich natürlich kurz halten und sagen, bis die Erde ist sozusagen ein radioaktiver Schutthaufen, weil wir uns eben mit Nuklearwaffen was sozusagen aus der Existenz befördert haben als Spezies. Das geht immer noch sehr gut, auch mit der deutlich geringeren Zahl von Gefechtsköpfen, die es gibt auf der Erde im Vergleich zum Kalten Krieg. Zumal eben der nukleare Winter ein echtes Ding ist, ja. Also bei der Menge an Asche und Staub und so weiter, die aufgewirbelt würde, bei nur einem sogar auch begrenzten Schlagabtausch, wäre dann das Problem eben, dass so wenig Sonnenlicht nur noch durchdringt, dass eben keine Pflanzen mehr wachsen und so weiter, und dann bricht eben die gesamte Nahrungskette zusammen und damit auch das komplexe Leben auf der Erde. Das wäre kurz gesagt der ultimative Worst Case, den ich aber vielleicht jetzt gar nicht so in den Vordergrund stellen will, in der Hoffnung, dass es sozusagen so nicht endet. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es bis 2050 extremst viel ungemütlicher wird. Ja? Also im Grunde die Inversion von all dem, was ich beschrieben habe. Wir kriegen die Klimakrise nicht in den Griff. Die wird bestimmte Dinge, das war eine Sache, die mich jetzt die letzten anderthalb Jahre massiv beschäftigt hat, wenn das mal jemand nachgucken will, nationale interdisziplinäre Klimarisikoeinschätzung hieß es. Die wird einfach Auswirkungen darauf haben, wie Staaten sich auch zueinander verhalten. Das wird dazu führen, dass wir bestimmte Probleme kriegen, alles sehr komplexe Gemengelagen. Deswegen bin ich vorsichtig, wie ich das formuliere, aber wir werden Probleme kriegen mit Wasser und mit Niederschlagsmustern, und es wird auch Implikationen für Migration haben, und es wird auch geopolitisch natürlich bestimmte Dinge möglich machen, zum Beispiel im eisfreien Arktis und so weiter, dann auch wieder Zugang um Rohstoffen an diesen Stellen und so, die dazu führen werden, dass wir eine konfrontative Großmachtpolitik auf dem Planeten haben. Und das ist so ein bisschen die dystopische Variante unterhalb jetzt der nuklearen Apokalypse, ist sozusagen so ein bisschen eine düstere, unbequeme, rohe Welt mit Extremwetter und im Grunde einer völlig ungezügelten Großmachtpolitik, vermischt eben mit diesem massiven Einfluss großer Konzerne. Also ich würde es vielleicht, manchmal habe ich auch diesen Gedanken, wenn ich so einfach durch die Welt gehe, mit so einem düsteren Cyberpunk-Szenario gleichsetzen, dass man sagt, es ist halt alles so ein bisschen so Night City-mäßig, so wie bei dem Computerspiel Cyberpunk. Mhm. Halt einfach harsch und unreguliert und anarchisch. Und irgendwie einerseits natürlich faszinierend, weil technologischer Fortschritt und so weiter, andererseits eben extrem düster, weil das Menschenleben nichts zählt und weil viele auch in ärgster Not existieren. Das wäre so der Worst Case.
Ja, vielen Dank für die beiden Szenarien. Ich glaube, gerade letzteres Szenario ist ja vielen Science-Fiction-Lesern auch aus verschiedener Literatur bekannt. Joshua, du hast...
Ich bin still deprimiert.
Ich hätte mit dem Worst Case anfangen sollen. Dann hätten wir auch eine High Note geendet.
Ja, ich halte es leider auch nicht für unwahrscheinlich.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das gelingt euch im Sicherheitspodcast ja auch nicht so häufig, um eine High Note zu enden. Warum sollte uns das hier gelingen?
Genau, so ist es ja. Das ist ja quasi schon Markenzeichen bei uns.
Aber mir fällt noch was Interessantes ein, was ich vor einer Woche gesehen habe bei der Physikerin Sabine Hossenfelder. Da gab es eine Studie, dass eine 50 Megatonnen Atombombe, die am Ozeanboden gezündet wird, unsere Klimakrise lösen könnte, was ich ganz spannend war. Ich glaube, es ging darum, korrigiere mich, falls du es auch gelesen hast, dass irgendwie Basalt freigesetzt wird, was dann CO2 bindet, wenn es an die Wasseroberfläche kommt.
Genau.
Ganz spannend. Und da scheint was dran zu sein, also scheint kein Quatsch zu sein zumindest.
Ah, es ist in dem Graubereich zwischen spannend und Quatsch. Also ich glaube, es ist so ein bisschen nur so semi-ernst gemeint, aber ich sozusagen ein Satz noch, weil es tatsächlich ein interessanter Punkt ist, in dieser Studie, die wir da gemacht haben, in dieser Klimarisikoeinschätzung, ist eines der Themen auch Geoengineering, ne? Und jetzt sozusagen nicht das mit der 50-Megatonnen Bombe, sondern ein bisschen kleinformatiger, auch wenn das auch Geoengineering wäre natürlich, bisschen kleinformatiger, so diese Aerosoldistribution in der Atmosphäre, um eben auch quasi wie so eine Art Sonnenschutzfilter in die Atmosphäre einzubauen. Und also jetzt sind wir nicht im engeren Sinne bei Science Fiction, sondern eher so bei Climate Fiction, aber ich kann allen nur raten, Kim Stanley Robinson und diese Sachen auch mal gelesen zu haben, weil da ist es im Grunde auch schon mal fiktional alles durchgespielt. Ich denke, diese Geoengineering-Sache, und so haben wir das in dieser Studie auch verarbeitet, ist einmal ein massiver sozusagen Anstoß für möglicherweise auch zusätzliche Konflikte wieder zwischen Staaten. Ne, weil wenn ein Staat irgendwann sagt, einer der größeren Player, okay, also CO2-Reduktion und Methan und so weiter, also Treibhausgasreduktion findet nicht statt, Klimakrise betrifft uns jetzt richtig hart, wir haben diese Fähigkeiten, wir regeln das jetzt für uns selber. Und fängt an, Geoengineering zu machen, in der Hoffnung, dass es ihn sozusagen etwas entlastet, dann kann es eben sein, dass dadurch sich bestimmte Dinge wieder verschieben, insbesondere Niederschlagsmuster und so weiter, und andere darunter dann massiv leiden. So, das könnte man sich dann zum Beispiel zwischen Indien und Pakistan und so weiter alles vorstellen, diese Dinge. Und das würde dann auch Konflikte verschärfen wieder. Und der reguläre, und deswegen komme ich drauf, weil du das gerade sagtest, so, wir müssen vielleicht an ein paar Stellen halt schon auch ein bisschen offen sein und ein bisschen ungewöhnlicher denken. Die reguläre Reaktion zu sagen, Geoengineering ist böse, darf man nicht machen. So, viel zu gefährlich, super riskant. Wenn wir das machen, müssen wir das irgendwie in so einem super multilateralen VN-Rahmen machen, wo sich vorher alle drauf verständigt haben. Wäre schön, würde ich mir auch wünschen, aber wenn es nicht geht, was machen wir dann? Und deswegen bin ich an dem Punkt zu sagen, okay, vielleicht muss man sich damit abfinden, dass das schon auch stattfinden wird und dass man zumindest vorher quasi alle drauf einstimmt, es möglichst so zu machen, dass es möglichst wenig von den nicht intendierten Nebenwirkungen erzeugt. Also ich glaube, wir kommen um solche Sachen über kurz oder lang eigentlich gar nicht rum. Und dann wird man eben sehen, wie sich diese Sachen auswirken. Nicht die 50-Megatonnen-Bombe, aber so diese Aerosol-Injektionen und diese Sachen. Also es würde mich fast wundern, wenn wir nicht irgendwie in 15, 20 Jahren sozusagen an einem Punkt sind, wo die Leute sagen, okay, machen wir jetzt.
Da sieht man ja auch schon sehr, sehr konkrete Überlegungen, zum Beispiel bei den Chinesen, die ja auch schon gewisse Erfahrungen, ich glaube, mit
die impfen Wolken.
Magnesiumsalzen, genau. Sozusagen die Wolken zu impfen und die auch schon überlegt haben, Dinge in die höheren Atmosphärenschichten einzubringen, was natürlich mit voranschreitender Weltraumtechnik auch einfacher werden wird.
Ich habe noch zwei Bonusfragen, wenn wir auf das Hauptthema jetzt einen Deckel drauf gemacht haben sollten. Das eine wäre ein bisschen daran anschließend, wenn wir schon mal einen Profi für solche Fragen haben. Gibt es in einem Fall vom Atomkrieg wirklich halbwegs sichere Orte auf der Welt? Also ich habe mehrfach mir Sachen angeschaut und verschiedene Berichte und die meisten sagen nein, manche sagen ja, auf der Südhalbkugel ein paar Orte, eventuell vielleicht, auch wenn es schrecklich für alle wird. Wie ist da deine Einschätzung?
Also in der Fiktion, wenn wir da bleiben wollen, dann wäre zum Beispiel der Roman On the Beach zu nennen, ist Australien immer ganz zentral genannt als einer der Orte, an denen man sich möglicherweise noch irgendwie fliehen kann oder flüchten kann, wenn eben so dieses klassische kalte Kriegsszenario stattfindet. Also USA und Russland tauschen eine große Menge Gefechtsköpfe aus. Im Lichte des Gesagten, also nuklearer Winter ist echt. Also man kann es inzwischen super modellieren, weil wir eben aufgrund der Klimathematik so gute Computermodelle haben, dass man so Sachen auch mal durchspielen kann. Und ich weiß halt nicht, ob das dann so geil ist, dann irgendwie noch da 2 Jahre vor sich hin zu vegetieren, irgendwo in irgendwie, irgendeine Ecke von Neuseeland, um da dann irgendwann aber auch die Grätsche zu machen, weil man halt schlichtweg nichts mehr zu essen hat. Also da ist es dann vielleicht sogar besser, es wird einmal ganz kurz hell und dann war's das. es hängt eben halt sehr viel davon ab, wie viel wird wirklich ausgetauscht. Also worüber reden wir? Man muss halt auch sagen, das war auch schon wirklich ein Thema so in Talkshows oder irgendwie in ganz vielen Zusammenhängen für mich, weil wir Deutschen natürlich auch eine besondere Extraangst haben. Man muss schon auch sagen, eine Atomwaffe ist noch nicht die Apokalypse. Ja? Also es hatten ja auch mal eine ganze Weile Leute wirklich ernsthaft Angst, dass die Russen in der Ukraine eine Gefechtsfeldwaffe einsetzen würden. Und dann haben schon Leute angefangen, sich quasi Vorräte im Keller zu legen und Jodtabletten zu stapeln und so weiter. Das ist aber nicht notwendig.
Ich kann mich an deine Auftritte bei Lanz und Illner erinnern, wo du ein bisschen versucht hast, die Gemüter
zum Beispiel
zu
beruhigen. Ja, genau, zum Beispiel. Also die saumäßig unbefriedigende Expertenantwort ist halt, es kommt drauf an. Aber so ist es eben, es kommt drauf an. So eine Gefechtsfeldwaffe mit, weiß ich nicht, 20 Kilotonnen Sprengkraft ist jetzt nicht das Ende der Welt. Also so katastrophal das wäre ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte und der Bruch des nuklearen Tabus und so. Also ich kann das gar nicht hoch genug kennen, was es politisch bedeuten würde, wenn das jemand täte. Aber es ist trotzdem so, dass von uns niemand irgendwie deswegen dann den Löffel abgibt, 3 Tage später hier. Und das ist für die meisten Leute schwer klarzukriegen, das alles im Kopf zu sortieren, ja. Aber für, wenn du jetzt, deine Frage war ja so Nuklearkrieg, also sozusagen so richtig, wir schöpfen aus dem Vollen, so 1000 Sprengköpfe pro Seite oder so, dann können wir den Laden dicht machen, ja, über kurz oder lang.
Okay, bereit für meine zweite Bonusfrage, die geht in eine ganz andere Richtung. Wir hatten ja schon 3 Episoden in diesem Podcast über UFOs. Und unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen, die haben das gehört und wissen schon Bescheid. Und eine Frage, die mich immer interessiert hat, war, seit ich auf einem Autorentreffen mit einem US-Kollegen gesprochen habe, der hat lange für den Navy-Geheimdienst gearbeitet. Und der hat mal gesagt, es gibt sehr, sehr viele Waffen und Waffensysteme im Arsenal, von denen niemand etwas weiß. Und von deren Wirkweise niemand etwas weiß. Und dann dachte ich immer, weiß ich jetzt nicht. Aber dann fiel mir diese Sache mit den Stealth-Helikoptern ein, die bei dem Bin Laden-Raid dabei waren, von denen auch niemand was wusste. Und da gibt's ja in der Luftfahrtbranche ganz, ganz viele Experten, die jetzt Jahre damit zugebracht haben, diese wenigen Bilder, die es davon gibt, zu analysieren. Und die sich immer noch auf viele Teile keinen Reim machen können. Also ich weiß, dass du da keine Top-Secret-Einsichten haben kannst, aber für wie realistisch hältst du das, dass es solche Systeme gibt und dass die überhaupt so gut geheim zu halten sind? Also wir haben ja mit dem Manhattan Project gesehen, es geht, man kann die verrücktesten Sachen geheim halten, aber ist es wirklich realistisch, das dann auch zurückzuhalten?
Also ich muss an der Stelle zurückfragen, du hast das Ganze eingeleitet mit UFOs.
Ja, wir sind über die UFO.
Also worüber reden wir? Wir sind
über die UFO-Thematik hingekommen, was halt in Area 51 in Groom Lake entwickelt werden könnte und ob jetzt, da ging es eigentlich darum, dass außerirdische Technologie oder zumindest nicht menschliche Technologie reverse-engineert wird, was ja immer wieder von UFO-Whistleblowern behauptet wird. Und dann sind wir zu der eigentlich eher mundanen Frage gekommen. Also es kann natürlich sein, also nichts ist unmöglich für einen Science-Fiction-Autor, dass sie solche Technologie irgendwie abwickeln. Aber selbst wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, könnte es ja sein, dass sie deutlich weiter sind, als wir das heute denken. Aber ich bin mir immer unsicher, weil ich da kein Experte für Militärtechnik bin, wie realistisch das überhaupt ist.
Also ich würde eine scharfe Trennlinie ziehen an dem Punkt, was wir da sehen oder eben nicht sehen, ist irgendwie von extraterrestrischem Ursprung. Darauf würde ich mich schlichtweg nicht einlassen. Weil ich finde, es gibt gar keinen konkreten Anlass. Wir können gerne auch noch kurz was zum Thema UFOs sagen, weil ich das auch interessant finde, oder UAPs.
Gerne, klar.
Aber ich gucke mir die Entwicklung der Technologie an und es gibt ein paar Sachen, mit denen ich mich tatsächlich leidlich auskenne. Und dazu gehört auch vieles von dem, was fliegt. Auch Raketentriebwerke, solche Sachen und so. Also da habe ich mich schon relativ viel mit beschäftigt und ich sehe da eine deutliche Evolution. Ich sehe einfach nicht diesen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt kam was völlig aus dem Blauen. Wo kommt das jetzt her? Also da hätte ich wirklich, da würde ich eine klare Grenze ziehen und sagen, also da würde ich gerne wirklich was sehen wollen, was mir das belegt, um zu sagen, keine Ahnung, die Stealth-Technologie haben wir jetzt vom UFO abgekupfert. Nee, ich glaube, da sind wir halt schon alleine drauf gekommen. Und die Antwort auf deine Frage wäre, wenn man sie so versteht, dass diese Dinge natürlich alle existieren. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Chinesen haben jetzt zwei Prototypflugzeuge fliegen lassen und auch offensichtlich sich nicht drum bemüht, das stark geheim zu halten. Aber da sind sehr interessante Sachen zu beobachten an diesen Airframes, wie die gebaut sind und was da man sozusagen allein vom äußeren Anschein vermuten kann, wie die funktionieren, welche Fähigkeiten die haben und so, wie stealthy die sind und so weiter. Und na klar, werden diese ganzen Sachen im Geheimen entwickelt und dann erst sehr spät irgendwann sozusagen allen irgendwann bekannt sein, ne? Wie die üblichen Beispiele aus dem Kalten Krieg, die wir kennen, die U-2 oder SR-71 Blackbird und so weiter, das waren halt Geheimprojekte, Skunkworks und so, wissen wir ja. Also insofern wäre es absurd zu sagen, wir wissen da alles. Nee, wissen wir natürlich nicht. Das ist ja der Sinn, diese Dinge militärisch im Geheimen zu entwickeln, um im Zweifel eine Trumpfkarte zu haben gegenüber dem Feind, ja. Also da bin ich das ist sozusagen hundertprozentig so.
Aber das wäre nichts, was jetzt für uns ein Riesenschritt wäre im Sinne von, das haben wir uns gar nicht vorgestellt oder so.
Nein, nein. Also dass da irgendwo, weiß ich nicht, ein US-trägergestütztes System irgendwie in einem Hangar steht, was nicht auf irgendeiner Antriebstechnologie basiert, die wir uns im weitesten Sinne erklären können. Ja, also so diese Tic-Tac-mäßig, ne? Also irgendwie so ein komisches Oval, was willkürlich mit 100 G irgendwie Zacken und Kurven schlagen kann und beschleunigt aus dem Stand auf Mach 7 und so. Nein, ja, das halte ich einfach für ausgeschlossen, nach allem, was ich weiß. So, dann kannst du dann immer noch sagen, ja, okay, du weißt halt das große, große Supergeheimnis nicht und dann weiß ich es aber halt nicht, dann ist das so. Ich würde mich auch wundern, also was wäre der Sinn, sowas irgendwie geheim zu verstecken, wenn man es doch möglicherweise wunderbar gebrauchen könnte, auch allein nur, um es herzuzeigen, zu Abschreckungszwecken. Ne? So nach dem Motto, ja, China, nur mal so zur Info, wenn ihr da wirklich auf dumme Gedanken kommt mit Taiwan, dann kommen einfach 300 von diesen Teilen angeflogen und putzen euch weg.
Das finde ich eine sehr spannende Überlegung, dieses Argument von, ne, wenn man es wirklich in Besitz hätte und reproduzieren könnte etc. pp., dann würde es auch Sinn machen, im Sinne von Abschreckung sowas dann auch mal gezielt vorzuführen.
Ne? Ja, und der letzte Punkt zu dieser UFO-Thematik, also damit will ich jetzt diese ganze UFO-Thematik nicht total in Abrede stellen, im Gegenteil, ich habe das auch alles sehr gespannt verfolgt mit den ganzen mit diesen zwei, also Navy-Pilotin und dem Navy-Pilotin, die dann auch diese 60-Minutes-Interviews gegeben haben und Fravor, glaube ich, heißt einer dieser Piloten, die auch alle, also überhaupt nicht wirken wie Leute, die es irgendwie nötig hätten, da sich irgendwas auszudenken oder so, die alle total irgendwie so wirken, als ob sie alle Sinne beieinander hätten und so und die diese erstaunlichen Dinge berichten. Zusätzlich die ganzen Aufnahmen, die wir da gesehen haben, zusätzlich diese Unterfangen, die man da jetzt auch gestartet hat im Pentagon mit diesen Arbeitseinheiten, die eben regelmäßig Berichte vorlegen und sagen, ja, also 95% können wir erklären, aber es gibt diese restlichen 5%, wo wir einfach nicht wissen. Also die Prozentzahlen habe ich jetzt erfunden, aber so roundabout.
Bei dem Forever, das betone ich immer noch dazu, genau bei diesem Tic-Tac-Event gibt es halt auch die Radardaten, die von vier verschiedenen Schiffen dieser Strike Group bestätigt wurden. Ja.
Also es gibt definitiv Dinge, auf die ich so blicke und sage, super interessant, es ist noch nicht erklärt, aber das ist auch alles. Also ich gehe da wirklich sozusagen mit so einem Scientific Mindset ran und sage, hier ist ein Phänomen, wir wissen nicht, was es ist, wir müssen versuchen, mehr Daten zu sammeln, um dann möglicherweise Hypothesen generieren zu können, die wir dann testen können, um zu erklären, was es sein könnte. Aber warum soll ich mich da jetzt zu Spekulationen hinreißen lassen und sagen, das sind irgendwie kleine grüne Männchen oder wir aus der Zukunft oder was auch immer? Das finde ich dann schon fast wieder nicht mehr so spannend. Es sei denn, ich will fiktional was draus stricken, dann ist es natürlich cool. Aber jetzt erstmal gucke ich da ganz nüchtern drauf und sage, krass, können wir nicht erklären. Und finde ich super spannend. Also ich bin auch immer mega happy, wenn Sachen erscheinen zu diesem Thema, die nicht Grütze sind, lese ich das immer mit großem Interesse. Das
ist, glaube ich, auch die gesündeste Einstellung gegenüber diesem Thema. Das macht halt den Raum auf, das zu untersuchen, ohne einen Bias und einfach zu schauen, was sich an Daten ergibt, was sich an Erkenntnissen ergibt. Und das ist ja auch was, wo mittlerweile die NASA also wo die NASA daran interessiert ist, zu sagen, hey, wir wollen das wissenschaftlich angehen, gebt uns die Daten und dann machen wir das ganz nüchtern. Ich glaube, das ist der beste Weg aktuell.
Und dann hängen die ja zum Teil auch gerne am Nukleardispositiv der Amerikaner rum. Deswegen gibt es in den Streitkräften bei den Amerikanern halt auch extrem viele sehr ernstzunehmende Leute, die sagen, wir müssen wissen, was das ist, aus einem nationalen Sicherheitsinteresse heraus. Und das ist oft ein starker Motivator.
So, Joshua, deine beiden Bonusfragen sind abgefrühstückt.
Abgehakt.
Vielen Dank, Frank, dass du dich auch dazu hier noch eingebracht hast. Super, super spannender Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich will an dieser Stelle nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal auf zwei Episoden zurückweisen. Einmal Megakonstruktionen mit Ralf Edenhofer. Da war das Thema nämlich der Sicherheitspolitik auch relevant, als wir darüber diskutiert haben, hey, so coole Projekte wie ein Weltraumfahrstuhl, die sind überhaupt nur machbar, wenn wir eher in einem Star Trek-Setting sind und das mit der Sicherheit geregelt haben auf dem Planeten. Und nochmal Ralf, nur diesmal Ralf Alexander Neumüller, der Genetiker, mit dem wir darüber gesprochen haben, wie sich Menschheit vielleicht auch verändern wird, vielleicht auch genetisch gezielt verändern müsste, um lange Zeiten im Weltall und oder Mars auch auszuhalten. Und das würde nochmal auch auf den Punkt, den Joshua vorhin angesprochen hatte, zurückführen, dass das auch zu einer gewissen zusätzlichen Entfremdung führen könnte von Menschen, wenn sie dann auf Mars oder in anderen Bereichen des Weltalls leben. Nur nochmal so als kleine Hörempfehlung. In diesem Sinne, Frank, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja, vielleicht ergibt sich ja mal wieder eine spannende Möglichkeit, miteinander Science-Fiction und Sicherheitspolitik zu diskutieren.
Also sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Und dann sage ich tschüss und bis bald.
Tschüss, macht's gut.
Ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.